Hallo, ich bin Dalsa, ich bin aus dem Orga-Team vom TraichCon. In der heutigen Folge reden wir vor allen Dingen über den TraichCon. Und wenn euch was nicht interessieren sollte, könntet ihr auch die Kapitelmarken benutzen.
Dann noch ein kleiner Hinweis, wir haben die Folge Ende letzten Jahres aufgenommen und wenn wir von nächstem Jahr sprechen, dann meinen wir natürlich dieses Jahr, dann ist dann einmal die Rede von 2024.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei der bekanntesten Gesichter der deutschen Rollenspielszene. Und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe, denn auch wenn von euch nicht jeder weiß, wie sie eigentlich heißen, ihre Gesichter hat man doch schon auf unzähligen Conventions gesehen am Dreieichcon Promostand. Deswegen, hallo Laura, hallo Christian, wer seid ihr denn?
Hallo, erstmal von unserer Seite aus.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei dir zu Besuch sein dürfen, digital zu Besuch sein dürfen. Und ja, wer mag anfangen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Mach einfach weiter.
Okay, also ich bin Christian Deana, Gründer vom Dreieichcon und ja, mittlerweile einer der, wie sagt man so schön, grauen Eminenzen der Rollenspielszene. Und freue mich einfach, heute dabei sein zu dürfen.
Genau, ich bin Lausa, ich bin auch Teil des Orga-Teams vom Dreieichcon. Bin so seit, ich glaube, 2017 ungefähr mit in der Orga, verantworte vor allen Dingen den Social-Media-Bereich, bisschen Marketing, bisschen viel auch noch im Hintergrund, was man nicht so sieht, was aber trotzdem furchtbar viel Arbeit macht. Genau, und freue mich auch, hier zu sein.
Bevor wir richtig in die Folge reinstarten, muss ich noch jemanden einen ganz besonderen Weihnachtswunsch erfüllen. Wir hatten ja die Spin-off-Folge 50, in welcher der Xulu-Autor Marcel Durer mich erstens in die Geheimnisse des Wrestlings eingeführt hat und in der er zweitens seine neue Stuttgarter Frauenliga Fury Wrestling beworben hat. Und mein Mitpodcaster André, der noch viel, viel tiefer in der Materie drin ist als ich, hat mich dringlich gebeten, mal von dem ersten Fury-Event zu berichten, denn der Marcel hat in unserem Podcast und auch später auf Social Media ja richtig viele Versprechungen gemacht. Und ich gebe zu, in der ersten halben Stunde habe ich tatsächlich gedacht, dass sich der Marcel mit der Organisation vielleicht etwas übernommen hat, denn der Veranstaltungssaal hat seine Türen erst mit einer halben Stunde Verzögerung aufgemacht. Was vor allem deshalb ärgerlich war, weil es halt richtig kalt war. Andererseits hatte ich aber so die Gelegenheit, mir schon mal das Publikum anzuschauen. Und das war mal was ganz anderes, als ich es bei den anderen Ligen oder bei der WWE Deutschland-Tour so erlebt habe. Um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, sonst laufen da ja vor allem Leute rum, die eher so an Christian oder an mich erinnern. Aber hier war das ganz anders. Hier liefen vor allem Lauras rum. Als wir ankamen und die wartenden Menschen am Eingang sahen, habe ich ungelogen erst gedacht, ich hätte mich irgendwie verfahren, weil das hier aussah, als wäre das die Schlange vor einer Studentenparty. Und als es dann losging, wurde von der Moderatorin auch mal so in die Runde gefragt, wie viele Zuschauende denn das erste Mal überhaupt beim Wrestling sind. Und das war deutlich mehr als die Hälfte. Also Marcel hat es tatsächlich geschafft, mit der Idee einer reinen Frauenliga ein ganz untypisches Publikum an das Thema heranzuführen. Und sind wir ehrlich, beim Wrestling ist es wie in der Rollenspielszene, wir brauchen mehr Lauras. Und dann ging es endlich los, insgesamt 7 Matches und die Damen haben teilweise echt krass abgeliefert. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich soll aus allem, was ich jemals besucht habe an Wrestling-Veranstaltungen, die 3 eindrucksvollsten Matches raussuchen, dann wären 2 davon definitiv von diesem Abend, nämlich auf jeden Fall das Tag-Team-Match, wo die sich ungelogen durch die Stuhlreihen geprügelt haben. Und ich glaube, das war sogar das beste Match, was ich überhaupt jemals in echt gesehen habe. Und dann noch der Qualifikationskampf zwischen Cory Zero und Jesse J. Und der Vollständigkeit halber, meine Top 3 komplettieren würde das erste Match der WWE Deutschland Tour. Weil das war jetzt zwar nicht super toll, aber es war so ein Lehrbuchbeispiel, wie man eine Kampfgeschichte erzählt. Also es war jedenfalls wirklich super. Auch wenn es noch ein paar organisatorische und technische Sachen gab, die noch nicht ganz perfekt waren. Aber für eine Liga-Premiere war das wirklich toll. Wenn also dieses Jahr wieder veranstaltet wird, sitze ich garantiert wieder in der ersten Reihe und ich empfehle euch dringend, das auch zu tun. So, damit habe ich quasi mein Weihnachtsgeschenk an den André abgeliefert und wir kommen zur Medienschau. Und ich weiß, ihr habt auch was mitgebracht, aber ihr habt mich gebeten, dass ich ganz kurz anfange.
Bevor du anfängst, fällt mir noch was dazu ein, zu dem, was du gerade gesagt hast. Es war jetzt ein riesen Sprung, weil wir springen jetzt gerade zum Fußball. Aber wir haben da auch sozusagen eine kleine Neuerung bei uns gehabt. Wir haben uns in diesem Jahr was gegönnt. Und zwar, wir haben uns Dauerkarten für die Eintracht Mädels gegönnt. Und sehr, sehr cool. Wir haben das nicht bereut. Macht riesig viel Spaß. Und wir sehen da richtig guten Fußball.
Sehr gut. Man muss generell, Frauenfußball ist wirklich toll. Also wenn ich ab und zu mal so, wenn WM oder M-Spiele bin, reingucke, muss ich sagen, das ist auch auf einem sehr hohen Level.
Also ich habe Frauenfußball, ich bin ja bekennender Frauenfußballgucker, neben dem Männerfußball auch, schon sehr, sehr lange geguckt. Also im Prinzip die ganzen WMs der letzten Jahrzehnte von Anfang an. Und wir hatten jetzt die lustige Situation, dass als jetzt die aktuelle WM war, wir viel gucken konnten, weil auch Laura in der Zeit gerade frei hatte und dann auch viel Fußball gucken konnte. Und irgendwie hat es uns so, ja, trotz des Ausscheidens der deutschen Mannschaft, was wir sehr bedauert haben, so begeistert, dass wir gesagt haben, jetzt, weil wir sowieso hier im Haus zu sagen Eintracht-Fans sind, jetzt holen wir uns nicht für die Jungs, sondern für die Mädels mal Dauerkarten. Und es ist, wie gesagt, mega cool.
Wobei man echt sagen muss, dass ich vorher eigentlich gar nicht so wirklich Fußballfan war. Aber dank den Mädels hat es jetzt angefangen. Also das kam für mich mit dem Frauenfußball erst.
Das war ja quasi auch von euch so ein kleiner Jahresrückblick, was so ein sportliches Highlight von euch war. Und das ist eine schöne Überleitung, denn wir kommen zum Spotify-Jahresrückblick. Und der hat nämlich verraten, dass die mit Abstand beliebteste Episode 2023 die über Savage Worlds war. Also habe ich mir fest vorgenommen, auch wenn ich das garantiert nicht durchhalte und nächsten Monat eh wieder vergessen habe, dass ich jetzt in jeder Episode irgendwas über Savage Worlds erzählen werde. Die meisten kennen das ja, das ist so ein Universalregelwerk. Damit kann man also nahezu jedes Genre bespielen, aber mit einem Fokus auf ziemlich actionorientierte, palpig übertriebene Spielweisen. Und damit ist es perfekt für Superheldenabenteuer, weshalb das über 200 Seiten starke Superkräfte-Kompendium für mich so einer der Geheimtipps 2023 war. Aber um das soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um den Kampagnenband Geschichten der Doomguard. Das ist eine Anthologie aus 5 einzelnen Abenteuern, die man aber auch als Kampagne spielen kann. Dabei steigt das Powerlevel der SuperheldInnen, aber auch die Epicness der Geschichten mit jedem Abenteuer an. Anfangs agiert man quasi fast noch bodenständig und lokal verwurzelt mit so Figuren, wie man sie beispielsweise aus den Marvel-Serien von Netflix kennt, also so Defenders, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und sowas. Aber das steigt dann richtig schnell. Zum Beispiel in den späteren Abenteuern muss man verhindern, dass ein wild gewordenes Unterwassermonster Atlantis zerstört, um den Weltfrieden zu bewahren, was sonst. Oder man wird gerufen, weil eine Superschurkin ein schwarzes Loch erschaffen will, welches das gesamte Sonnensystem auffrisst. Also dann wird es da richtig so stark übertrieben. Das sind also wirklich typische Superheldengeschichten, wie man sie in jedem Comic-Heftchen findet. Und das meine ich tatsächlich positiv, denn das fühlt sich beim Spielen wirklich so an, als würde man so eine Geschichte aus einem Comic-Heftchen nachspielen. Und genau das ist es doch, was wir fühlen wollen, wenn wir beim Pen and Paper in die Rolle von Superman oder Flash oder Batman schlüpfen. Mit einer Kampagne von 45 Seiten und einem Preis von knapp 9 € für die PDF ist diese Kampagne auch nicht viel teurer oder umfangreicher als 2 Heftchen aus dem Comicladen. Dafür hat man hier aber doch wesentlich länger Spaß mit. Deswegen meine dicke Empfehlung für Fans von entsprechenden Filmen und Comics. Das hier ist genau das Rollenspiel bzw. die Kampagne, die ihr schon immer haben wolltet.
Jo. Dann würde ich mit der Medienschau mal weitermachen.
Gerne.
Also, ist jetzt nicht ganz aktuell zugegebenermaßen. Und zwar im doppelten Sinne. Ich bin also großer, neben dem Pen-and-Paper-Spielen, auch ein großer Computer- und Konsolenspiele-Fan und habe da sozusagen 2 große Lieben. Das eine ist Dragon Age, das andere ist Mass Effect. Und bei Mass Effect hat man jetzt vor einiger Zeit ja das große Glück, dass die dreiteilige Serie, die ich damals mit Begeisterung gespielt habe und immer wieder gespielt habe, jetzt nochmal als Legendary-Version rausgekommen ist. Wobei dann die Teile 1 und 2 und 3 nochmal bearbeitet worden sind. Beim Teil 3 ist es, glaube ich, noch minimal die Unterschiede, aber gerade bei der 2 und vor allem bei der 1 sieht man das. Und also für alle, die Konsolen- oder PC-Rollenspiele lieben, die Science-Fiction lieben und die ja letztendlich gerne auch interagieren mit anderen Charakteren, kann ich es nur empfehlen. Also Mass Effect Legendary. Ich habe das jetzt mal mit Begeisterung nochmal gespielt. Da spielt man Captain Shepard, entweder weiblich oder männlich, ganz wie man möchte. Und muss natürlich die Welt retten, weil es vor 50.000 Jahren eine Zivilisation gegeben hat, die sehr hoch stehend war und untergegangen ist. Man weiß aber nicht genau, was denen passiert ist. Und dann gibt es dann irgendwann den Hinweis, dass das irgendwie alle 50.000 Jahre passiert. Und oh, so ein Zufall. Diese 50.000 Jahre sind gerade wieder vorbei und man ist dann in Gefahr, dass dann sozusagen das ganze Universum untergeht. Und man darf dann als Captain Shepard, die Welt retten. Und diese Legendary-Version, wo man dann alle drei Teile plus die ganzen DLCs zusammenbekommt, wenn man Science-Fiction mag, wie gesagt, und Computer- oder Konsolen-RPG, kann ich es nur sehr empfehlen.
Da muss ich doch mal fragen, wenn du schon so ein großer Mass Effect-Fan bist, das Ende war ja sehr umstritten. Was sagst du denn zu dem Ende?
Also ich fand es gar nicht schlimm. Ich fand es sogar eigentlich sehr gut, weil es gab ja verschiedene Versionen. Es gab drei verschiedene Möglichkeiten, wie man sich entscheiden konnte. Da war natürlich so ein bisschen der Vorwurf, dass die alle relativ ähnlich sind. Ich will es jetzt aber nicht jetzt nochmal erklären, weil gerade wenn jemand sagt, oh, ich würde es gerne spielen, wenn ich jetzt erzähle, wie das Ende sozusagen ist, wäre es halt ein bisschen doof. Generell bin ich der Meinung, das gilt für Mass Effect auch wie Dragon Age oder auch für die anderen AAA-Spiele, dass sehr viel, sehr schnell geweint wird. Und ja, ich bin da ein großer, großer Fan, der auch mal über das eine oder andere hinwegsieht. Dann hat man das auch gesehen bei Mass Effect Andromeda. Das ist ja dann der Nachfolgeteil gewesen, der letztendlich ja nochmal komplett neu war und 600 Jahre später spielt. Da war ja der Fitstorm so groß, dass sie das nicht mehr weiter fortgeführt haben. Was ich, muss ich sagen, sehr bedauert habe, weil ich das Spiel sehr, sehr geschätzt habe. Und deswegen bin ich eigentlich eher einer von denen, ich will jetzt nicht sagen, ich bin unkritisch, aber der vielleicht über das eine oder andere hinwegsieht und dann trotzdem einfach froh ist und Spaß hat daran, das zu spielen. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, ich fand das jetzt mit den verschiedenen Enden oder die Art und Weise, wie sie es jetzt gestaltet haben, jetzt gar nicht so schlimm.
Dann, glaube ich, mache ich meine zweite Medienschau, damit die Laura dann richtig nochmal Luft holen kann für ihre Medienschau. Und das passt nämlich so schön, weil ich habe auch so 1, 2, 3 Bezüge zu Videospielen, auch wenn es gar nicht um Videospiele geht bei mir. Jetzt im Winter sind ja verhältnismäßig wenige Nerd-Veranstaltungen wie Conventions oder Messen. Da bleibt man lieber daheim und liest ein Buch oder hört ein Hörbuch. Und genau das habe ich jetzt auch gemacht, sogar 3-mal. Deswegen kommt sozusagen ein Fantastik-Literatur-Dreier. Und da fange ich gleich mal mit dem Roman an, der zumindest in meiner persönlichen Fantastik-Bubble am meisten die Runde gemacht hat und der mir von gleich 2 Leuten empfohlen wurde, denen ich bei der Thematik völlig vertraue, nämlich Gerd Eibach und Carsten Pohl. Ich weiß, dass ihr zuhört, also liebe Grüße. Außerdem war der Autor Christian Endres ja letztens hier im Podcast zu Gast und hat auch nochmal Werbung für seinen Roman gemacht. Und da bin ich dann doch schwach geworden und deswegen habe ich mich an Die Prinzessinnen 5 gegen die Finsternis herangewagt. Und das ist im Prinzip ein ganz simpler Fantasy-Roman, bei dem 5 Prinzessinnen, also echte Prinzessinnen, aus ihrem alten Leben herausgebrochen sind, um sich als knallharte Söldnerinnen einen Namen zu machen. Und dann befreien sie andere Prinzessinnen, jagen Monster, zerschlagen unheilige Kulte, bekämpfen konkurrierende Söldnerbanden und vögeln und saufen sich durch die Gegend. Das ist also, und diesen Gedanken hatte ich die ganze Zeit, sozusagen eine sehr launige Rollenspielrunde, die eine Kampagne aus mehreren mehr oder minder unzusammenhängenden Einzelabenteuern erlebt. Und diese Erzählstruktur einer Kampagne aus aneinandergereihten Einzelabenteuern ist gleichzeitig der große Vorteil als auch der große Nachteil der Geschichte. Einerseits hast du immer kompakte, kleine und zumeist auch abgeschlossene Storyhäppchen, die es dir auch mal verzeihen, wenn du dann das Buch mal 6 Wochen beiseite legst. Du kommst dann sofort wieder rein hast also keinen super komplexen Intrigenplot, wo du jedes Detail kennen musst, sondern du kannst wirklich wieder einsteigen, auch nach 6, nach 8 Wochen und bist sofort wieder drin. Andererseits wird durch diese segmentierte, wirklich rasche Erzählstruktur auch einiges an Dramapotenzial liegen gelassen. Beispielsweise, und ich muss jetzt mal spoilern, aber im Zweifelsfall gibt es ja Kapitelmarken zum Überspringen, da taucht zu einem späteren Zeitpunkt jemand Verschollenes wieder auf, der sich aber aus Gründen nun als Bösewicht entpuppt. Und zu dieser Figur haben alle eine richtig tiefe emotionale Bindung, aber nun müssen sie halt kämpfen und es gibt eben keine tiefen Wunden in der Seele oder moralische Konflikte, weil das eben, um mal beim Rollenspiel zu bleiben, nur ein Zwischenboss ist, der halt ein Kurzabenteuer abschließt. Um vielleicht mal die Videospielfans unter den HörerInnen anzusprechen, im Prinzip wirkt die Prinzessinnen wie die Literaturadaption des wirklich sehr guten Taktik-Rollenspiels Battle Brothers. Also wenn ihr dieses Videospiel mochtet, dann werdet ihr diesen Roman lieben. Am Ende war ich mir also unsicher, welche Wertung ich jetzt diesem Buch geben würde. Also klar, es hat mir gut gefallen, aber gut gefallen ist ja auch ein weites Spektrum. Und dann habe ich mal geschaut, was für andere Rollenspielabenteuer, Romane ich schon mal bewertet habe. Und da kam mir zuerst Jörg Bennes Die Stunde der Helden ins Gedächtnis. Das hat damals 4 von 5 Punkten bekommen. Und dann noch Schildmaid von den Vögten, das hatte 4,4 Punkte. Und Die Prinzessinnen, 5 gegen die Finsternis, liegt so ziemlich ganz genau dazwischen. Daher gibt es verdiente 4,2 von 5 Punkten. Meine zweite Kurzrezension möchte ich gerne mal mit einer Frage an dich, Christian, einleiten. Du hast ja nun schon ein paar Nerd-Jahre auf dem Buckel, so wie auch ich. Hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass du in deinem aktuellen Alter einen ganz anderen Nerd-Geschmack hast, als du ihn vielleicht als Kind oder Jugendliche hattest?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass das Thema Story, egal ob das jetzt das Pen and Paper ist oder ob es jetzt Konsole oder PC ist, das Thema Story und Charaktere und viel, viel wichtiger ist als jetzt irgendwelche salopp gesagt Ballererfolge. Also ein gutes Beispiel ist, ich habe früher Halo geliebt und habe sehr, sehr gerne Halo gespielt. Und als ich dann Mass Effect und Dragon Age irgendwie angefangen hatte zu spielen, hat mir das Halo so ein bisschen kaputt gemacht, weil natürlich ist der Master Chief cool und die Geschichte ist cool, aber irgendwie, vielleicht ist es auch eine Alters- oder Entwicklungssache irgendwie, über die Jahre ist mir einfach eine gute Geschichte am Ende viel wichtiger als irgendwelche krassen Effekte. Also als Beispiel das Dragon Age Origins, das ist der erste Teil von Dragon Age, kann ich immer noch spielen auf der alten 360er-Konsole, weil einfach die Geschichte extrem cool ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, ein bisschen weg vom Popcorn-Kino, mehr hin zur Story.
Das finde ich ganz witzig, dass du jetzt Halo sagst, weil auch Halo ist ein Beispiel. Denn als ich ein Jugendlicher war, fand ich so Military-Sci-Fi-Geschichten total geil. Also etwa die Literaturklassiker Starship Troopers oder, weil ich so ein Videospiel-Kellerkind war, die Romane zum Halo-Ego-Shooter. Und ich habe irgendwie in der ganzen Zeit bis jetzt nie für mich hinterfragt, ob ich das eigentlich immer noch mag. Und jetzt habe ich Splitter der Zeit von Andreas Brandhorst gehört und jetzt kam mir quasi die Erkenntnis. Jedenfalls, das ist ein 512 Seiten dicker Military-Sci-Fi-Roman oder eben ein 13 Stunden und 25 Minuten langes Military-Sci-Fi-Hörbuch.
Also ich glaube, wenn wir ganz kurz mal aus dem Bereich Nerdtum rausgehen, für einen kurzen Moment, wenn ich jetzt an meine Kindheit und Jugend denke, irgendwelche Serien, die ich damals geguckt habe, was ist als Beispiel ein Colt für alle Fälle oder auch andere Serien dieser Zeit, man sollte manchmal nicht den Fehler machen, die Serien wieder zu gucken und zu glauben, man hat denselben Spaß wie damals. Und ich glaube, dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass einfach die Sachen, die wir konsumieren, sich weiterentwickeln und dass man auch deswegen vielleicht auf eine andere Qualität heute zurückgreifen kann zum Teil, als man es eben vor 30 Jahren konnte.
Ja. Ich glaube, so geht's mir auch bei Splitter der Zeit. Da geht's jedenfalls um den jahrhundertelangen Krieg der Menschheit gegen Hunter-Aliens, die aber irgendwie immer stärker werden, weil sie sozusagen im Voraus erahnen, was die Pläne der Menschen sind. Die einzige Rettung ist der Protagonist Cameron, der sich vom Waisenkind hocharbeitet zum Soldaten, zum Admiral und dann zur Rettung der Menschheit, weil er nämlich der genialste Stratege im ganzen Weltraum ist und zudem einen emotionalen Draht zu einer gefangenen Hunter-Königin aufbaut. Und ja, was soll ich jetzt noch erzählen? Also es ist halt Military Sci-Fi. Es gibt ein paar Schlachten, es gibt ein paar seltsame, verwurschtelte Zeitlinien und es gibt einen Protagonisten, der so langweilig und blass bleibt wie sein Love Interest. Das Internet ist voll von Genre-Fans, die das Buch anpreisen. Und vielleicht sind diese ganzen Anpreisungen auch gerechtfertigt, aber für mich war das irgendwie überhaupt nichts. Ich glaube, für den 16-jährigen Philipp wäre das fantastisch gewesen. Aber irgendwie habe ich mich emotional von diesem ganzen Pro-Militär-Kram verabschiedet. Und deswegen hört jetzt mal nicht auf meine Wertung, die liegt irgendwo bei 3 von 5, sondern hört auf die Genre-Fans und die haben bei Amazon gerade 4,2 Sterne vergeben und bei Lovely Books 3,8 Sterne. Und meine letzte Kurzrezension ist sozusagen unter den genau gegenteiligen Vorzeichen erfolgt, denn weil ich mit dem Genre irgendwie noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte, bin ich völlig ohne Erwartungen rangegangen. Und was soll ich sagen? Am Ende hatte ich hier mein persönliches Hörbuch-Highlight 2023. Und zwar möchte ich kurz sprechen über God Mode, der Videospielprophet, erschienen als 336 Seiten starker Roman beziehungsweise als 8 Stunden und 42 Minuten kurzes Hörbuch. Hier wird die Geschichte der Videospiele noch einmal aufgerollt und das fand ich besonders deshalb interessant, weil ich von diesen ganzen Klassikern ja überhaupt keine Ahnung habe. Ich war zwar so ab den 2000ern, also als ich aufs Gymnasium gegangen bin, dieses typische klischeehafte Videospiel-Kellerkind, aber ich habe mich nie interessiert, was so in Anführungszeichen vor meiner Zeit gewesen ist. Und genau deshalb konnte ich das jetzt mit dem Hörbuch nachholen. Die Geschichte dreht sich um den Profi-E-Sportler Neil Desmond, welcher bei einem wichtigen Turnier völlig ausrastet und die paar Freunde, die er noch hat, vergrault. Die einzige Lösung ist in so einer Situation natürlich Alkohol, doch als er am nächsten Tag aufwacht, ist er nur noch eine einfache Putzkraft in einem Paralleluniversum. Und das ist nahezu identisch mit unserer Welt, nur mit einem einzigen Unterschied. Es gibt überhaupt keine Videospiele. Also klar, dass Neil das jetzt ändern will. Und wenn ihr auch nur einen einzigen Start-up-Wirtschaftsfilm gesehen habt, bei dem es um den Aufstieg aus dem Nichts und dann den tiefen wirtschaftlichen und privaten Fall geht, also beispielsweise Social Network oder The Wolf of Wall Street, dann wisst ihr jetzt ganz genau, was in dieser Geschichte passieren wird. Neil entwickelt mit seinen Freunden als Startup das allererste Videospiel, nämlich Pong. Das wird dann so beliebt, dass Großinvestoren in den neu entstandenen Gaming-Markt einsteigen, diese ganze Thematik skaliert und irgendwann muss sich Neil zwischen Freundschaft und dem großen Geld entscheiden. Logisch, das ist dann wie Icarus, der zu nah an der Sonne geflogen ist, denn am Ende wartet der tiefe Fall und die Erkenntnis, was im Leben wirklich wichtig ist. Und jetzt schreibt bestimmt jemand irgendwo wütend bei Social Media, dass ich das ganze Buch gespoilert habe. Aber God Mode ist wirklich so nah an den Genrevorgaben, dass es überhaupt keine Überraschung gibt. Und trotzdem macht dieses Hörbuch richtig viel Spaß. Denn es verbindet diese generische Startup-Story ganz gekonnt mit der Geschichte der Videospiele, vom ersten Spiel Pong über allerlei Meilensteine der Entwicklung, wie beispielsweise dem 3D-Shooter Doom, bis hin zu wichtigen Geschichtsereignissen, wie beispielsweise die Einführung einer Alterskennzeichnung, neuartigen Lizenzierungsmodellen und Urheberrechtsfragen. Normalerweise ist es ja so, dass für mich logischerweise das Hörbuch oder der Roman oder der Comic oder das Rollenspiel mit der höchsten Wertung auch das beste Werk des Jahres ist. Aber hier muss ich ehrlich zugeben, dass die Geschichte objektiv betrachtet doch recht dünn ist, sowohl was die eigentliche Handlung betrifft, als auch die Charakterisierung der Prota- und AntagonistInnen. Streng objektiv, also wenn es das überhaupt gibt, lande ich also irgendwo in einer mittleren bis hohen Dreierwertung, an einem guten Tag vielleicht sogar bei 4 von 5 Punkten. Aber ganz subjektiv, quasi mit dem Herzen gedacht anstatt mit dem Verstand, ist das hier das beste und kurzweiligste Hörbuch, das ich dieses Jahr gehört habe. Deswegen mein Geheimtipp auch an dich, Christian. Ich glaube, du wirst viel Freude damit haben.
Okay, ich bin gespannt.
Da weiß die Laura schon, was sie dir schenken muss. Und vielleicht weiß ich nachher, was ich irgendjemandem schenke, wenn die Laura ihre Medienshow macht.
Schauen wir mal, ist ein kleiner Genrewechsel. Fangen wir mal vorne an. Also Nerdtum fing bei mir, ich bin ja Generation Pokémon, ne? Also mit dem Gameboy an. Und damals schon große Liebe von mir waren Farming-Simulationsspiele wie Harvest Moon. Und deswegen ist mein Kinderherz ist jetzt nochmal höher geschlagen, weil das wunderschöne Spiel Coral Island rausgekommen ist. Also ist schon, glaube ich, ein bisschen länger in Alpha, Beta, weiß ich nicht was, erhältlich gewesen. Aber das hatte jetzt kurz vor dem Dreieckon sein Release im November, ziemlich genau vor einem Monat. Und ja, ist einfach ein cozy Farming-Simulation, spielt auf der namensgebenden Insel Coral Island. Ganz klassischerweise erbt man, glaube ich, die Farm von seinen Großeltern oder von anderen Großeltern, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ist auch eigentlich nie wichtig. Und ja, man spielt so ein bisschen das Farmleben nach, man baut seine eigenen Früchte an, bekommt irgendwann Tiere, baut sich so ein bisschen seinen Hof auf. Was bei dem Spiel halt schön ist, das ist so ein bisschen Stardew Valley-like, aber in keiner Pixel, sondern in schöner 3D-Grafik. Spielt auch so ein bisschen von der Landschaft her. Es ist ein indonesisches Indie-Studio, so sieht auch ein bisschen die Landschaft aus. Und ist einfach sehr liebevoll gestaltet mit, ich glaube, über 70 NPCs, die da rumrennen, die alle eigene Geschichten haben, die auch alle wirklich gut geschrieben sind. Sind jetzt nicht so diese Standard, also sind vielleicht auch ein paar Standard-Abziehbildchen dabei, aber es ist halt eben alle möglichen Geschlechtstypen, Körperformen, Hautfarben, alleinstehende Mamas, die ihre Kinder alleine erziehen mit Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Also es ist einfach eine ganz, ganz schöne Palette. Und was halt eben auch viel mitspielt, ist das Thema Naturschutz, Klimaschutz. Man kann Müll aufräumen, man kann Korallen heilen. Und ja, es ist einfach ein sehr schönes, wholesome, cozy Game. Ja, was leider während dem Dreieckon liegen bleiben musste und jetzt ausgiebig von mir gespielt werden kann.
Das klingt echt interessant. Wie immer kommen die ganzen Links in die Shownotes und ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch mal gucken. Und dann sind wir sozusagen schon beim Hauptthema. Und ich weiß natürlich noch nicht ganz genau, wie ich die Folge mal benennen werde, aber ich glaube, es wird so in die Richtung gehen, der Bürger vor einem Buchschlag erobert die deutsche Convention-Szene. Und deswegen fange ich doch mal ganz simpel an. Was ist denn der Bürgerverein Buchschlag?
Also der Bürgerverein Buchschlag ist ein ja traditionsreicher Verein, der älter ist als die Stadt Raich selber. Also die Stadt Raich selber ist ja in den 70ern entstanden, als es da diese Eingemeindungswelle gab. Und damals wurden so 5 kleine Örtchen zusammengelegt, wobei jetzt die Sprendlinger wahrscheinlich widersprechen würden, weil die Sprendlinger jetzt sagen würden, Moment mal, Sprendlingen ist ja größer als die anderen 4 Stadtteile zusammen. Da haben sie natürlich recht. Und der Bürgerverein Buchschlag hat sozusagen seinen Ursprung eben in Buchschlag, deswegen auch namensgebend. Buchschlag war damals eine eigene Gemeinde und das heißt, vor über 100 Jahren wurde er im Jahre 1910 gegründet und war damals schon gesellschaftlich aktiv, am Anfang vor allem kommunalpolitisch, später dann auch kulturell. Und daraus heraus hat sich später der WIR gegründet. Der WIRIG wurde 1962 gegründet und hatte den Gedanken, ja im Bereich Jugend was zu machen, im Bereich interkulturelle Verständigung. Und aus dem WIRIG heraus ist dann letztendlich der Dreieckon gegründet worden im März 95. Das heißt, der Dreieckon ist damit sowohl ein Kind des WIRIGs als auch ein Kind des Bürgervereins, weil letztendlich rein rechtlich gesehen der Bürgerverein auch dann der Verein ist, der sozusagen die Veranstaltung auch trägt und letztendlich auch organisiert.
Wie kommt man denn dazu? Also du hast gesagt, dieser Bürgerverein, politisch engagiert, gesellschaftlich engagiert. Wie ist der Schritt gegangen, dass es plötzlich hieß, komm, wir machen mal eine Nerd-Veranstaltung?
Also im Prinzip war es so, es gab neben dem WIRIG, der eben der Jugendclub im Bürgerverein war, noch weitere Töchter, also sprich, es gab dann die Bremser, das war der Karnevalsverein, es gab den Eisenbahnerclub, es gab die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft, es gab also verschiedene Gruppen innerhalb des Vereins, die aktiv waren. Und beim WIRIG, das ist letztendlich, wie gesagt, der Gründer des Dreieckons war, war es so, dass einige aktive Rollenspieler da waren, Schwerpunkte waren damals D&D und DSA. Und so war es dann so, dass letztendlich der Robert, also ein Freund von mir, damals die Idee hatte, dass er sagte dann, hier, wir haben doch wirklich Spaß an dem Thema Pen und Paper, wir gehen auf Conventions. Warum machen wir nicht eigentlich mal selber eine Convention? Das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir das mal selber auf den Weg bringen würden. Da hatten wir den Vorteil auch damals, dass wir selber veranstaltungserfahren waren, weil der Wirk schon mit dem Beginn 1962 eigentlich immer Veranstaltungen verschiedenster Art organisiert hat oder auch eben mit organisiert hat, wie zum Beispiel auch damals Jazz in der Burg, was der Wirk mit dem Bürgerhaus gemeinsam organisiert hat. Und die Eventerfahrung war da, die Affinität zu Pen and Paper war auch da. Und so war es dann so, dass wir ja letztendlich dann im Oktober beschlossen haben, dass wir das auf jeden Fall machen wollen, Oktober 94. Und der Jörg, ein anderer Kumpel von mir, der hatte damals die Kontaktdaten organisiert zu Martin Klim. Martin Klim war in seiner Zeit der Chef vom 252, das war der Frankfurter Rollenspielverein, der die Rollenspiel-Convention Frohn in Frankfurt organisiert hat. Und Frohn war im Prinzip in den späten 80ern und frühen 90ern die Leitveranstaltung im Pen-and-Paper-Bereich. Also es war wirklich die größte Pen-and-Paper-Veranstaltung in Deutschland. Und wir haben dann den Martin-Team angerufen, haben den kontaktiert. Also der Jörg hatte, wie gesagt, da Kontaktdaten organisiert. Ja, und haben dann gesagt, ja, Martin, wir sind Jörg und Christian vom Wirik und wir würden gerne eine Rollenspielveranstaltung organisieren. Und hättest du nicht vielleicht Lust, uns so ein bisschen zu supporten, ein bisschen zu beraten, zu unterstützen? Uns war ich schon ziemlich aufgeregt, weil wir kannten den ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wir wussten, dass es den gibt. Wir wussten, dass wir da jemanden haben, den man mal fragen kann. Aber wir hatten das große Glück, dass der Martin sofort sagte, ja klar, kann ich gerne machen. Und das heißt, im Prinzip war es so, dass wir einmal unsere eigene Veranstaltungserfahrung hatten, aber mit Martin ja auch jemanden hatten, der uns also ein bisschen Tipps geben konnte, der letztendlich selber erfahren war, vereinserfahren war, der, wie gesagt, mit dem 252, dem damaligen Frankfurter Rollenspielverein, das Frohn organisiert hat. Das heißt, letztendlich hatten wir natürlich extrem gute Startvoraussetzungen. Und das haben wir auch nicht vergessen, dass wir damals auch Support hatten aus der Szene heraus, die uns da eben geholfen haben mit, wie gesagt, Tipps und Tricks. Und darauf werden wir nachher nochmal in dem heutigen Gespräch zurückkommen. Das heißt, wir sehen uns auch ein bisschen in der Pflicht, weil wir eben auch genau diese Hilfe bekommen haben. Und wenn man dann auch nicht vergessen darf, ist der Gustav Halberstadt, der leider nicht mehr lebt, der damalige Chef des Bürgerhauses, war dann so, dass ich dann mit ihm, mit Gustav, dann Kontakt aufgenommen habe und hatte dann bei ihm einen Termin und habe mit ihm damals gesprochen und habe gesagt, hier, ja, wir kooperieren schon lange, Bürgerhaus und Bürgerverein und Wirik, aber wir haben eine ganz neue Idee, ein ganz neuer Gedanke, wir würden gerne eine Pen-and-Paper-Convention auf den Weg bringen. Und dann habe ich ihm eine halbe Stunde lang erklärt, was Pen und Paper ist, habe da so ein bisschen die Analogie gemacht mit Theater am Tisch, mit Herr der Ringe, also wirklich das komplette Erklärungspaket. Und er hat mir unheimlich geduldig und sehr gutmütig zugehört. Und als dann diese halbe Stunde vorüber war, sagte dann der Gustav Halberstadt zu mir, also Christian, ich habe jetzt nicht verstanden, was du genau vorhast, aber wir machen das. Und so einen Support brauchst du natürlich. Ja, gerade in der Zeit, wo dann, sagen wir mal, Pen und Paper nicht so in aller Munde war oder so positiv war wie heute, sondern letztendlich gerade für, sagen wir mal, unsere Elterngeneration noch ein sehr fremdes Thema. Aber das war der Start. Wir hatten also die Unterstützung vom Bürgerhaus, wir hatten die Unterstützung aus der Szene und diese Kombination mit unserer eigenen ja letztendlich Veranstaltungserfahrung war eigentlich ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Startvoraussetzung. Und so hatten wir es dann, dass im März 1995 324 Besuchende gleich beim ersten Mal da waren. Und damals war die Rollenspielzeit aber noch eine ganz, ganz andere. Das heißt, wir hatten 323 männliche Besucher und eine Besucherin. Aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert, was das Verhältnis Anzahl von Frauen und Männern innerhalb einer Convention oder der Rollenspielszene anbetrifft. Das hat sich ja Gott sei Dank nachhaltig geändert.
Da sind wir quasi jetzt in der Gegenwart. Also es geht immer weiter bergauf mit dem Dreieich-Con. Wie war es denn dieses Jahr? Hast du vielleicht zum Einstieg so ein paar Kennzahlen, vielleicht wie viele Besuchende, wie viele Runden?
Also Im Prinzip haben wir ja zwei Vergleichswerte. Wir hatten ja die bis jetzt größte Convention im Jahre 2019 und danach ja das Thema Pandemie, was ja leider an niemandem von uns vorbeigegangen ist, und dann den Restart 2022. Und 2019 war dahingehend besonders erfolgreich, weil wir damals um die 1500 Besucher hatten oder Besuchende hatten und ungefähr so um die 230 Rollenspielrunden. Und wir hatten letztes Jahr den noch etwas gedeckelten Restart mit ungefähr 1200 Besuchern und hatten jetzt in diesem Jahr, waren wir sozusagen wieder mit losgelöster Handbremse, also wieder Vollgas. Und unser Ziel war ganz klar, 2019 sozusagen mindestens einzustellen, vielleicht sogar rüber zu rutschen, womit wir aber nicht gerechnet haben, dass wir so einen Riesensplop hatten. Also sprich, wir hatten dieses Jahr im Jahre 2023 über 1700 Besuchende und über 250 Rollenspielrunden. Das heißt, wir waren gerade beim Thema Besuchende, also auch beim Thema Rollenspielrunden, die größte Convention, die wir jemals gemacht haben. Wir hatten im Bereich der Verlage, wenn ich jetzt alle in der Rechnung, die da waren, sei es jetzt im Stand oder sei es jetzt mit Spielrunden oder auch nur, dass jemanden geschickt haben, der zu Besuch war, über 30 Publisher da, davon auch Besuch aus den USA mit Chris Bremers von Green Ronin oder auch Schweden mit dem Christa Sundelin und natürlich nicht zu vergessen auch Irland mit dem Paddy. Das heißt, das war mal was ganz, ganz besonders mit den internationalen Gästen, als auch, wie gesagt, über 30 Publisher überhaupt, die da waren. Das heißt, ungefähr 3/4 der deutschsprachigen Publisher waren anwesend, was schon mal ganz, ganz, ganz besonders ist. Und wir hatten auch natürlich auch eine Veränderung, dass wir auch von der Fläche her einfach gewachsen sind. Das heißt, wir hatten zum ersten Mal nicht nur das Bürgerhaus und die Stadtbücherei, die ja an sich schon zusammen eine große Fläche sind, sondern wir hatten auch beim Thema Fläche zwei Neuerungen. Wir hatten einmal die Gemeinderäume der Evangelischen Kirche um die Ecke, die wir nutzen durften, und von der Heinrich-Heine-Gesamtschule, die auch relativ nah gut zu Fuß zu erreichen ist, die kleine alte Sporthalle, was uns auch unheimlich geholfen hat. Also in jeglichen Dimensionen war es wirklich die größte Dreieck-Convention ever. Und vielleicht nochmal zum Thema Zahlen. Wir sind da sehr, sehr konservativ. Wir zählen jetzt nicht irgendwie Besuchertage. Also sprich, wenn einer 4 Tage da ist, wird er 4-mal gezählt, sondern wir gehen nach Nasen, das heißt, jeder hat nur eine, also in der Regel zumindest, und zählen dann die Personen unabhängig davon, ob sie am Samstag oder am Sonntag oder beide Tage waren, eben nur einmal. Das heißt, wir haben praktisch etwas über 1700 anwesende Personen, egal ob die jetzt Helfer waren oder Besucher waren oder von den Ständen waren oder von den Verlagen waren, aber über 1700 Teilnehmende letztendlich.
Ich kann ja jetzt aus der besuchenden Perspektive erzählen, ich habe auch gespürt, dass es dieses Mal wirklich voll war, dass es einen Andrang gab. Ihr habt seit letztem Jahr ja diese Innovation, die ich nach wie vor fantastisch finde, dass man sich für die Rollenspielrunden schon vorab online eintragen kann. Das war eine Sache, die ich mir ja jahrelang gewünscht habe. Und ich weiß noch letztes Jahr, ich weiß nicht, da habe ich, glaube ich, nach einer Woche nach Eröffnung mich erst eingetragen und hatte noch, weiß ich nicht, 20 Runden zur Auswahl. Und dieses Jahr habe ich, glaube ich, am 11. die Anmeldung, glaube ich, aufgemacht. Und am 12. bin ich online gegangen, weil ich da erst am PC konnte. Und da habe ich irgendwie eine einzige Runde noch gekriegt am Sonntag, weil alle anderen Runden schon ausverkauft waren oder ausgebucht waren. Also das Interesse ist echt da. Das ist fantastisch.
Da sprichst du auch was an. Also die digitale Rundenanmeldung ist ein sehr kontroverses Thema. Und wir haben auch im letzten Jahr viel auch gemischtes Feedback bekommen. Unterm Strich sind wir sehr glücklich damit, weil einfach diese Schlange, die, ich weiß nicht, ob ihr die noch vor Augen habt, wie lang die Schlange früher war, um eine Spielrunde anzumelden. Die ging einmal quer durch den großen Saal und gefühlt am Ende wieder raus und war im Endeffekt auch nicht wirklich fair. Also wenn jemand Einschränkungen hatte, nicht lange stehen konnte oder wenn einer sich angestellt hat und 5 seiner Kumpels auch noch mit aufgeschrieben hat, war das jetzt auch nicht unbedingt fairer. Es war sehr spannend dieses Jahr. Also wir haben das auch erlebt, dass der Andrang einfach gigantisch war, dass unser System am Anfang komplett überlastet war und damit echt Schwierigkeiten hatte. Und wir haben auch einige Kommentare bekommen, so Sprüche wie, naja, es war ja irgendwie schon fast einfacher, Taylor Swift-Konzertkarten zu bekommen, als da eine Runde einzutragen. Aber ich glaube, am Ende konnten wir da auch viel abdecken. Es gab immer mal wieder Updates. Es haben ja auch B-Leitende noch Beta-ISOs unten eingetragen, sodass dann auch Leute, die das am Anfang verpasst haben oder den Termin nicht kannten, später auch noch eine ISOs-Runde bekommen haben.
Und da frage ich doch gleich mal dich, Laura. Du bist ja mittlerweile auch sehr involviert in die Organisation. Wenn man so mit den zahlreichen Helferlein bei euch spricht, dann sagen die, also der Dreieichkon geht bis Sonntag und Montag früh fangen wir schon wieder an mit der Planung für das nächste Jahr. Ist es wirklich so? Und falls ja, wie läuft denn die Planung über das Jahr ab?
Also Montag sind wir meistens tot. Und de facto ist der Dreieichkon auch noch nicht so ganz vorbei. Also es ist oft so, dass Christian, ich und vielleicht noch ein paar andere Leute den Pfand noch einsammeln und wegbringen. Also nicht einsammeln, aber dass der noch weggebracht werden muss oder dass man einfach noch rumräumen muss, dass Sachen einfach nur schnell irgendwo verladen wurden. Wir haben auch immer noch, also wir sind immer noch mit den Nachwehen eigentlich des Dreieichkons beschäftigt. Mit allem, was so liegen geblieben ist. Ja, wir haben uns jetzt einfach vom Orga-Team auch gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit für uns, um das alles sacken zu lassen. Wir hatten jetzt zwei Wochen nach der Veranstaltung nochmal ein Orga-Meeting, einfach nur zur Evaluation, um einfach nochmal Feedback zu sammeln, was so aus dem Team an uns herangetragen wurde, was wir von außen bekommen haben, was für Mails wir bekommen haben, was jeder eigene, so, also jeder selbst so mitgebracht hat, um das einfach mal zu sammeln. Und ich denke, wir werden auch dieses Jahr nochmal ein bisschen zur Regeneration nutzen, zum Sammeln nutzen und dann im nächsten Jahr nach unserer Helferveranstaltung werden wir wahrscheinlich dann mit der eigentlichen Planung weitermachen. Aber irgendwie läuft das Thema immer weiter. Also gerade bei uns im Haushalt oder auch sobald wir Leute aus der Orga treffen, das Thema ist halt immer da. Man plant halt jetzt schon, man macht sich jetzt schon Gedanken. Aber so diese rein strukturierten Orga-Meetings, die dann auch wirklich produktiv und effektiv sind, die werden, denke ich, nächstes Jahr starten.
Und baut ihr, sagen wir mal, Freitag vor dem Wochenende erst auf? Oder ist das eine Sache, die so zeitintensiv ist mit den Vorbereitungen, vielleicht auch noch irgendwelche Sachen kaufen, Materialien kaufen, dass er schon, weiß ich nicht, 2 Wochen vorher das Bürgerhaus in Beschlag nimmt?
Also der reine Aufbau, sprich Tische, Stühle etc., das geht erst am Freitagabend im Prinzip los oder Freitagnachmittag. Abends kommen ja auch schon die ersten Ausstellenden. Die Sache ist ja auch, dass das Bürgerhaus eben auch eigenes Programm hat und nicht nur auf uns wartet, sondern vorher auch noch Veranstaltungen stattfinden. Das heißt, der reine Aufbau ist dann wirklich Freitagabend, Freitagnachmittag. Und bis Sonntagabend ist dann auch die Veranstaltung schon wieder komplett abgebaut und dann ist das Bürgerhaus auch wieder frei für neue Veranstaltungen.
Und der Dreieichkon ist ja auch deswegen so beliebt und bekannt, weil ihr eine sehr offensive Social-Media-Strategie fahrt und da bist ja auch wieder du die richtige Ansprechpartnerin. Erzähl doch mal, wie promotet man denn so eine Convention so vorab und auch während es läuft?
Ja, also gefühlt könnte ich eigentlich immer noch viel, viel mehr machen. Aber ich glaube, auch das, was wir haben ja jetzt auch viele internationale Kooperationen, auch mit anderen Conventions aus dem Ausland. Und das Problem, was gefühlt alle Conventions haben, und das ist international genau das gleiche Thema wie hier auch, dass man ja eigentlich was in Anführungsstrichen verkaufen möchte, was echt auch nur einmal im Jahr stattfindet. Und das ganze Jahr davor findet eigentlich, also die Convention ist halt nur einmal im November und irgendwann verschießt man auch sein Pulver kurz vor der Veranstaltung oder mit den Bildern nach der Veranstaltung, sodass man sich dann eigentlich überlegen muss, was macht man das ganze Jahr. Und das hat sich bei uns einfach sehr, sehr glücklich getroffen, dass wir, ich glaube, so 2018 hat das angefangen, halt auch noch vor der Pandemie, dass wir einfach sehr viel auf andere Veranstaltungen gefahren sind und da Promostände gemacht haben. Und dadurch, dass ich da mit dabei war und dann eben den Zugang zum Social-Media-Account damals hatte, fing das so an, dass wir einfach angefangen haben, viel auch über die anderen Veranstaltungen zu berichten, dort viele Bilder gemacht haben, Ausstellende fotografiert haben, uns fotografiert haben. Bilder ziehen ja eh immer besser. Heute sind es eigentlich auch eher Videos, Reels etc. Und so hatte man einfach dadurch, dass wir das ganze Jahr verteilt eben auf Veranstaltungen waren, auch immer ein bisschen Content. Und das ist am Ende so wie bei allen anderen Social-Media-Geschichten auch einfach diese Regelmäßigkeit. Und auch da müssten wir oder könnten wir echt noch besser sein. Aber regelmäßig Content zu generieren, Leute aus der Szene zeigen, die Szene zeigen, glaube, damit fährt man schon ganz gut.
Und unter anderem durch eure Social-Media-Strategie, aber auch einfach, weil ihr Qualität liefert und weil einfach alle sagen, der Dreieichkon ist fantastisch, seid ihr auch immer so ein bisschen am Expandieren. Und ich glaube, die bekannteste Expansion ist der Redcon. Da habt ihr irgendwie auch jetzt so ein bisschen die Finger drin. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was man vielleicht noch fairerweise ergänzen muss, was unsere Convention anbetrifft. Ich glaube, die größte Veränderungen sind eigentlich drei. Also die eine Veränderung, würde ich sagen, in den letzten Jahren ist, dass wir inzwischen unheimlich viel Unterstützung aus der Szene auch bekommen. Weil die Veranstaltung inzwischen von der Dimension her so groß geworden ist und so breit aufgestellt ist, dass das, sagen wir mal, Original Eichkorn-Team alleine ohne die Unterstützung aus der Szene und ohne diese breite Unterstützung das gar nicht stemmen könnte. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir hatten jetzt, genau wie letztes Jahr, den Livestream durch Lurchen Lama betreut. Wir haben die Dragon Legion sehr stark mit eingebunden. Da ist der Rast, der Chef der Dragon Legion, ist auch gleichzeitig bei uns im Verein, gleichzeitig auch Eichkorn Kernorga. Das heißt, wir hatten ungefähr 40 Besuchende der Dragon Legion aus ganz Europa, die dann auch englischsprachige Rollenspielrunden angeboten haben. Wir haben von anderen Conventions unheimlich viel Unterstützung bekommen, sei es jetzt die nationalen Conventions, auch teilweise Con-Orgas, da vielleicht mal die Hamster-Con zu erwähnen oder die Quellenfee oder auch Richard von der Mainwürfel-Convention hat auch bei uns im Programm einen Programmpunkt gestaltet. Das heißt, letztendlich hast du unheimlich viele Leute aus der Szene, um auch da dich zum Beispiel zu nehmen mit dem goldenen Stefan, die letztendlich zu diesem Dreieich-Con-Puzzle, wenn ich das also mal so als Puzzle betrachten möchte, Puzzleteile beitragen, die letztendlich die Convention und überhaupt das ganze Event einfach diverser, größer und auch kreativer machen. Und das ist genau die Entwicklung, die wir auch letztendlich auch weiter in Zukunft beisteuern wollen oder halt weiter voranbringen wollen, dass wir natürlich als der Bürgerverein, der WIRG, die tragende Instanz sind, auch rechtlich gesehen sozusagen auch der Veranstalter und Ausrichter sind, aber dass wir noch mehr die Szene und noch mehr andere Partner mit einbinden wollen. Weil wir haben das jetzt auch gesehen bei der GothCon, die wir jetzt besucht hatten an Ostern. Die GothCon gibt es seit 1977, also im Prinzip sind die mit den US-amerikanischen Conventions gestartet, 10 Jahre ungefähr, bevor die deutschen Conventions angefangen haben. Die findet jährlich zu Ostern in Göteborg statt. Und die GothCon ist im Prinzip das Szene-Treffen, zumindest mal für die schwedische Rollenspielszene, wo wirklich aus ganz Schweden die Leute kommen und dort spielen. Aber auch andere skandinavische Länder haben ja aus denen reisen Leute und spielen dort und treffen sich dort in Schweden. Aber wie gesagt, hauptsächlich erstmal für die schwedische Szene. Und mit einer sehr, sehr breiten Vielfalt an Angeboten und letztendlich alles, was das Rollenspielherz begehrt und natürlich auch an einer unglaublich großen Fläche. Also die Fläche von denen ist für gerade mal etwas über 2000 Besuchende größer als Nordcon, Radcon, Dreieich und Feencon zusammen, was jetzt die Veranstaltungsfläche anbetrifft. Das heißt letztendlich, die haben einfach Platz in Schweden, muss man auch mal so sagen. Und das war auch für uns vielleicht ein bisschen auch ein kreativer Ideengeber, zu gucken, okay, wie kann man die deutsche Szene da eben noch mehr mit einbinden und haben das auch vor, dann für die Zukunft auch weiterzumachen. Aber um seine Frage nochmal zu beantworten zum Thema Radcon. Radcon ist ja früher mal von Fanpro organisiert worden und dann später von Ulysses übernommen worden, erst in Kooperation mit Fanpro, dann hat es Ulysses alleine gemacht. Und uns verbindet mit Ulysses eine sehr, muss man sagen, starke Freundschaft zwischen Ulysses und dem Dreieich-Con-Team und auch eine Partnerschaft, die es seit 2008 schon gibt. Das heißt, seit 2008 ist auch Ulysses unser Premium-Partner. Und da muss man auch sagen, haben auch mit Sicherheit beide Seiten sehr von profitiert. Also wir definitiv auch. Und dann war es jetzt so, dass letztendlich die Radcon 2022 beim Restart nicht so, sagen wir mal, gelaufen ist, wie sich das Ulysses gewünscht hätte. Und dann kam der Gedanke auch bei Ulysses, uns zu fragen, ob wir nicht Interesse hätten, uns da bei der Radcon eben mit einzubringen. Und das kannst du natürlich nicht ohne das Team machen. Das heißt, wir haben bei uns erstmal im Team nachgefragt, wie weit das Team das eben mittragen würde. Und da war die Resonanz sehr, sehr positiv. Und dann gab es dann auch sozusagen das Okay von uns an Ulysses zurück, dass wir das auf jeden Fall machen würden. Und deswegen hatte es auch ein bisschen gedauert, 2023, bis dann der offizielle Termin, die Bestätigung letztendlich draußen war, dass die Radcon stattfinden kann und dass sie in Limburg stattfinden wird. 2023 und eben in Kooperation. Und man muss sagen, das ist richtig, richtig gut gelaufen. Die RadCon war voll, es waren über 1000 Besuchende da, es waren 178 Rollenspielrunden. Es war einfach eine unheimlich gute und positive Atmosphäre. Aber man muss natürlich auch sagen, es war die letzte Veranstaltung in Limburg, weil die RadCon nächstes Jahr nach Langen umziehen wird. Und Langen, für die Langen nicht kennen, ist die eine Nachbargemeinde direkt neben Dreieich, also praktisch bei uns um die Ecke.
Was muss man denn anders machen bei einer, in Anführungszeichen, Verlagscon wie der RadCon? Gibt's da vielleicht Vorgaben, die euch gegeben werden? Oder konntet ihr wirklich frei entscheiden und quasi eure Arbeitsabläufe vom Dreieich-Con 1:1 umsetzen? Oder gab's da große Unterschiede?
Also ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass wir letztendlich bei der RadCon, sagen wir mal, die Convention-technische Umsetzung machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt nicht das Programm mitgestaltet, sondern das Programm ist gestaltet worden von Ulysses. Und natürlich war ja auch eine Ulysses and Friends Veranstaltung. Das heißt, es waren auch mit Ulysses befreundete Verlage da, wie jetzt zum Beispiel der Uhrwerk Verlag oder System Matters oder Redaktion Fantastik, um mal ein paar zu nennen, waren noch weitere Verlage da. Und da haben wir uns aber letztendlich nicht mit eingebracht, was jetzt das Programm anbetraf. Was wir mit eingebracht haben, ist das von unserem Mitglied Kai entwickelte System von ConService, womit wir auch die Spielrundenverwaltung ja beim Dreieich-Con machen, die konnte dann Ulysses eben auch nutzen. Das heißt, wir haben im Prinzip, sagen wir mal, ja, technische und Manpower mit eingebracht, technische Aspekte, Manpower-Aspekte, aber sagen wir mal, der kreative Teil, also wegen welcher Programmpunkte gibt es, und wie legt man da die Schwerpunkte? Das lag definitiv bei Ulysses.
Wie wird denn die Zukunft aussehen? Du hast ja schon gesagt, es geht nach Langen, also gar nicht so weit weg von euch. Was erwartet uns? Gibt es vielleicht Änderungen, einfach lokal bedingte? Oder wird es wirklich gleich bleiben, nur halt an einem anderen Ort?
Im Prinzip würde ich so sehen, dass 2023 erstmal die RadCon wieder auf sehr, sehr gesunde und starke Füße gestellt hat. Und dass wir jetzt anfangen mit 2024 und dann auch in den Folgejahren die RadCon weiter auszubauen und auch mit Sicherheit ja letztendlich gewisse Aspekte mit reinzubringen. Zum Beispiel haben wir nächstes Jahr 40 Jahre DSA, das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Es gibt aber auch so banale Sachen wie, dass du, wenn du nach Limburg gefahren bist zur RadCon, das Thema hattest, wie finde ich jetzt einen Parkplatz und was kostet der, und es war teilweise auch richtig, richtig teuer. Langen hat sehr, sehr gute Parkplätze um die neue Stadthalle, so heißt das Gebäude. Und man muss natürlich auch sagen, mit der neuen Stadthalle Langen hat, was jetzt die klassischen Pen-and-Paper-Conventions anbetrifft, die RadCon mit Sicherheit dann das modernste und auch ja qualitativ hochwertigste Gebäude, was es in der deutschen Convention-Landschaft aktuell gibt. Und dann wird man sehen, wie wir das inhaltlich weiter ausbauen. Aber ich denke mal, da gibt es viele spannende Aspekte, wobei wir jetzt noch nicht alles verraten können, weil auch vieles noch in der Entwicklung ist. Aber um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, das ist noch nicht fix, aber es ist so, dass in der Stadthalle Langen auch die Stadtbücherei Langen mit integriert ist. Und wir haben ja in Dreieich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, eben eine Stadtbücherei mit einzubinden. Wir haben ja eine sehr, sehr enge Partnerschaft mit der Stadtbücherei hier in Dreieich. Und natürlich wäre es auch ein Gedanke zu gucken, können wir zum Beispiel die Stadtbücherei in Langen, die eben, wie gesagt, in diesen ganzen Gebäudekomplex mit integriert ist, eben auch ebenfalls mit einbinden. Nichtsdestotrotz hat sich auch das Team der neuen Stadthalle Langen, die waren auch jetzt bei uns im November, haben sich die Convention angeguckt und konnten sozusagen mit dem Dreieich-Con sich so einen Eindruck verschaffen, was dann nächstes Jahr im Sommer auf sie zukommt.
Wenn wir gerade bei der Zukunft sind, vielleicht verrät uns Laura schon mal so promotechnisch ein bisschen, wie die Zukunft des Dreieich-Con aussehen wird.
Das ist eine gute Frage. Ja, also ich glaube, so der Kurs, den wir jetzt in den letzten Jahren eingeschlagen haben, der wird im Grunde genommen auch weitergehen und der wird sich auch weiter ausbauen. Also wir haben ja durch die Pandemie auch viel versucht, in Sachen Digitalisierung zu arbeiten. Ich meine, wir haben angefangen mit einem Stream, den haben wir damals noch selbst gemacht. Jetzt haben wir gemerkt, okay, das können andere besser, das macht man lieber in Kooperation. Aber wir haben auch gemerkt, dass es einfach eine schöne Sache ist, dass parallel zur Veranstaltung eben auch ein Stream läuft, dass man eben auch Spielrunden digitalisieren kann, dass man an der Kasse viel digital arbeiten kann, dass man Tickets einscannen kann, etc. Also in der Richtung wollen wir, glaube ich, einfach weitermachen und noch besser werden, dass einfach Abläufe noch schneller laufen. Wir arbeiten auch gerade dran. Also Conservices wird ja auch eh parallel eigentlich immer weiterentwickelt. Es soll eine neue Homepage geben. Also ich hoffe, das klappt dann auch. Das ist aber eben noch in Planung, dass auch das nochmal weiter überarbeitet wird. Und ansonsten, das betrifft sowohl unsere Jahresplanung im Vorfeld, als auch unsere Promoarbeit, als auch die Veranstaltung selbst dann eben auch, dass wir im internationalen Bereich uns einfach auch weiter aufstellen wollen. Da sind auch wieder für nächstes Jahr verschiedene EU-geförderte Projekte in Europa geplant, wo wir auch weiter neue Veranstaltungen entdecken werden und mit denen kooperieren werden. Ich denke, es werden auch viele internationale Gäste wieder kommen, auch wenn ich da jetzt einfach noch keine Namen nennen kann. Und dann fahren wir auch, was räumlich so geht. Da haben wir jetzt auch einfach noch eine schöne Kooperation angefangen mit der Heinrich-Heine-Schule, der Gesamtschule, dass wir da die Turnhalle hatten. Und dann müssen wir einfach mal schauen, was da in Zukunft noch so möglich ist.
Dann wechseln wir noch zum letzten Themenkomplex für diese Folge. Und ihr habt nicht nur so ein bisschen bei der DreieckCon jetzt die Finger drin. Ihr arbeitet auch dran, dass ihr euch generell vernetzt mit anderen Conventions. Und da habt ihr die Tafelrunde gegründet. Die Tafelrunde der Convention-Betreiber oder der Convention-OrganisatorInnen. Erzählt doch mal, was ist das genau?
Also im Prinzip war der Gedanke in der Pandemie, weil da ist ja die Tafelrunde auch gegründet worden, direkt gleich im Jahre 2020, also praktisch im ersten Pandemiejahr, dass man aus der Not so ein bisschen einen Punkt macht, dass man versucht, die Rollenspiel-Conventions in Deutschland, die ehrenamtlich durchgeführt werden, also die jetzt nicht von einem Verlag oder einem Spielladen durchgeführt werden, sondern von Privatpersonen oder Vereinen, dass man die einfach miteinander vernetzt und entsprechend ja eine Möglichkeit gibt, eine Plattform gibt, sich auszutauschen. Also vielleicht muss man dazu wissen, zu Beginn der Pandemie gab es in Deutschland ungefähr, oder im deutschsprachigen Raum, ich korrigiere, im deutschsprachigen Raum ungefähr 100 Conventions. Und davon waren in etwa 80 ehrenamtlich durchgeführt. Das beginnt mit kleinen Conventions, die vielleicht so um die 50 Leute haben und endet mit Veranstaltungen eben wie jetzt zum Beispiel Nordcon oder Dreieich. Und der Gedanke war, das über Discord zu machen, dass man wirklich sagt, okay, es gibt einen gemeinsamen Tafelrunden-Server, der wurde dann auch entsprechend eingerichtet. Und dort können dann die verschiedenen Veranstaltungsorganisatoren Vertreter hinschicken. Da wir das möglichst fair machen wollen, hat man dann gesagt, okay, jede Convention kann bis zu 4 Vertreterinnen und Vertreter dorthin entsenden, um sich dann entsprechend auszutauschen. Und von den rund 80 ehrenamtlichen Conventions, wie gesagt, sind, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind über 50 inzwischen auf dem Server drauf. Und es ist letztendlich rein ein Netzwerk, und ob dann jetzt eine Convention, sagen wir mal, sich sehr intensiv mit den anderen austauscht oder ob die einfach nur dabei sind und, naja, ich sag mal, so ein bisschen mitschwimmen, das ist jeder Convention selber überlassen. Sondern es geht wirklich darum, einfach da eine Plattform zu pappen und Erfahrungen auszutauschen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine Convention habe, ich sag mal, ich habe jetzt meinetwegen 150 Besuchende und die Räumlichkeiten sind einfach ausgebucht und voll und ich müsste jetzt eigentlich den nächsten Sprung machen und möchte das auch tun, dann kann man sich dann eben entsprechend austauschen, kann sagen, hier, passt mal auf, wir wollen jetzt umziehen. Eine Größenordnung, die wir uns vorstellen können, wäre vielleicht jetzt auf 250, auf 300 zu gehen. Gibt es denn von der Veranstaltung oder einer anderen Convention, die genau diesen Sprung gemacht hat? Wie waren denn eure Erfahrungen und wie habt ihr sozusagen das ja organisiert und auch hinbekommen? Weil letztendlich hast du ja auch dann andere Räumlichkeiten, wahrscheinlich auch andere Kosten, die dadurch entstehen, die du ja auch irgendwie wieder refinanzieren musst. Also letztendlich der Erfahrungsaustausch, damit man nicht vielleicht die Fehler macht, die andere gemacht haben, sondern einfach von den Erfahrungen anderer profitiert. Und das ist letztendlich der Beweggrund gewesen, was die Tafelrunde anbetrifft. Und wir sind da eigentlich ganz zufrieden, weil, wie gesagt, wir haben von den 80 Ehrenamtlichen über 50 inzwischen auf dem Server drauf.
Gibt es da irgendeine Zugangsbeschränkung für diese Convention-Runde, für diese Tafelrunde? Also beispielsweise, wenn ich jetzt morgen anfange, die Trash-Talk-Convention bei mir im Gemeindezentrum zu machen, wo 10 Besuchende kommen, das wäre ein bisschen traurig, sagen wir mal wenigstens 20 Besuchende, bin ich quasi schon groß und wichtig genug, um da teilzunehmen, oder gibt es da vielleicht Mindestmaß an, die Convention muss schon 3 Jahre Erfahrung haben oder es müssen wenigstens 50 Besuchende sein?
Nein, also es gibt dahingehend kleine Voraussetzungen. Also ich sag's mal so, wenn du jetzt als Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Anime-Veranstaltung hättest mit 500 Besuchern und du sagst, ich habe ein Zimmer mit zwei Rollenspielrunden, dann würden wir sagen, dann macht das nicht so viel Sinn, sondern es sollte schon ein Pen-and-Paper-Schwerpunkt sein, aber es muss jetzt keine reine Pen-and-Paper-Veranstaltung sein. Und die Größe ist nicht entscheidend, weil wir jetzt keine Wertigkeit oder keine Einstufung vornehmen nach dem Motto, es gibt wertvolle und nicht wertvolle Conventions, das ist Quatsch, sondern jede Convention ist besonders, jede Convention hat ihre Berechtigung und jede Convention ist irgendwie einzigartig. Und das Ziel ist einfach, dass alle, die irgendwie ehrenamtlich Conventions organisieren mit einem Pen-and-Paper-Schwerpunkt und sich da entsprechend austauschen wollen, sind herzlich eingeladen, sich da eben entsprechend einzubringen.
Und da ja ihr eure Convention immer ein bisschen größer gestaltet, es wird auch die Tafelrunde vielleicht mal ein bisschen größer werden. Also jetzt hast du ja deutschlandweit die Conventions, das vielleicht auch europaweit zu vernetzen.
Also wäre an sich ein schöner Gedanke, aber ich glaube, es ist einfach der Aufwand da zu groß ist.
Bring ihn bitte nicht auf schlimme Ideen. Also da müssen wir auch einfach sagen, dass wir auch echt an unsere Grenzen stoßen. Also so wie das immer im Ehrenamt ist, am Anfang haben immer ganz viele Leute Bock und wollen helfen und dann übers Jahr verteilt sich das und am Ende sind es dann doch irgendwie immer die gleichen Schultern, die die Hauptlast dann tragen müssen. Ja, die Idee an der Tafelrunde ist auch so ein bisschen, dass im besten Fall sie sich selbst organisiert. Ja, das Christian hat da einfach viel Startschüsse gegeben, hat viele Leute im Prinzip akquiriert, für dieses Projekt gewonnen und dann ist einfach mal, also das ist einfach ein großer Think Tank oder eine große Bastelwerkstatt und dann alles kann, nichts muss. Und dann entscheiden so ein bisschen die Mitglieder auch selbst, in welche Richtung das Projekt geht und wie viel daraus entsteht und wie aktiv man das nutzt und wie aktiv man sich da einbringt.
Ich würde vielleicht auch unterscheiden, was jetzt unsere Aktivität in der Dachregion, also sprich im deutschsprachigen Raum, ist Deutschland, Österreich, Schweiz, im Verhältnis dann zur internationale Aktivität, dass wir, während wir im deutschsprachigen Raum eben, wie gesagt, diese Tafelrunde aufgebaut haben und dieses Netzwerk gegründet haben, dass wir uns versuchen, eher bilateral zu orientieren, was jetzt international anbetrifft. Das heißt, wir haben einmal die Verschwisterung mit der US-amerikanischen GaryCon, die von Luke Gygax organisiert wird, einem der Söhne von Gary Gygax, dem Erfinder von D&D. Wir haben eine sehr, sehr enge Kooperation, wo wir auch demnächst noch mehr dazu sagen werden, mit der GothCon, eben Europas ältester Rollenspiel-Convention. Wir haben guten Draht zur LuxCon, zur RopoCon in Helsinki. Das heißt, das sind eher so Zweier- oder Dreier-Konstellationen, was die Kooperation anbetrifft. Wir haben auch zum Beispiel das Konzept der Tafelrunde in Schweden vorgestellt, haben das den Schweden mal gezeigt, die fanden das extrem interessant. Aber letztendlich, wir hatten es ja vorhin schon gehabt, 80 potenzielle Kandidaten im deutschsprachigen Raum. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man das jetzt europäisch nimmt. Das heißt, das wäre meines Erachtens auch ehrenamtlich gar nicht zu organisieren. Und letztendlich ist es auch, glaube ich, immer eine Frage, wie jetzt eine Convention ausgerichtet ist. Das heißt, eine Regionalkonvention, sagen wir mal, mit 50 Leuten. Ich glaube nicht, dass es dann Sinn macht, dass die sich jetzt mit außerdeutschen, also sprich, europäischen Conventions irgendwie kurz schließt, aber irgendwas macht, weil ist auch eine Frage, was die dann machen sollen oder wie die davon miteinander profitieren können. Ich meine, wir würden uns natürlich freuen, wenn das jemand macht, aber ich glaube, dass gerade im europäischen Raum, wenn wir jetzt die Conventions sehen, das sind teilweise richtig sehr, sehr große Conventions. Als Beispiel die RopoCon in Finnland, die ist viermal so groß wie wir. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen. Die haben allein in einem Schlafraum von der RopoCon, also diesem Schlafsaal, hättest du den kompletten Dreieckkon reinpacken können.
Also das ist eine Messerhalle, nur zum Schlafen.
Und deswegen würde ich so ein bisschen teilen, wie gesagt, unser Engagement im deutschsprachigen Raum als auch das Engagement im internationalen Bereich, weil wir im internationalen Bereich sind fast alle Conventions, mit denen wir jetzt zu tun haben, eigentlich größer als wir.
Und da ihr ja so gut vernetzt seid, aber auch da ihr ja selber seht, was bei euch so abgeht, habt ihr vielleicht so ein paar Trends in den letzten Jahren in der Convention-Szene beobachtet? Also du, Christian, hast ja vorhin schon erwähnt, ganz, ganz, ganz am Anfang gab es eine einzige Frau. Jetzt, glaube ich, kann ich sagen, es ist deutlich, deutlich mehr. Aber habt ihr vielleicht noch andere Trends gesehen, dass es vielleicht andere Spielweisen gibt oder dass es mehr nicht weiße Mitspielende. Wie sind so die Trends, die ihr erlebt?
Also ich würde sagen, wir erleben gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Und aus meiner Sicht besteht so ein bisschen für einen Teil der Convention, die vielleicht so ein bisschen die Maxime haben, das haben wir schon immer so gemacht und das ist auch gut so, die Gefahr, dass sich die Szene teilt. Weil wir erleben auf der einen Seite die Leute, die die Szene kennen, die Conventions der Szene kennen, die Pen and Paper spielen. Aber das ist in der Nische, die Nische in der Nische sozusagen, weil die Anzahl der Leute, die Baldur's Gate kennt, die D&D spielt, die aber vielleicht die ganzen Conventions gar nicht kennen, da wächst eine ganz, ganz neue Rollenspielgeneration heran, die, sagen wir mal, im Alter von 15 bis 25 sind, die eine Feencon, eine Nordcon, eine Dreieckcon, eine Radcon gar nicht kennen und vielleicht auch noch nie von denen gehört haben und die sich irgendwelche, sagen wir mal, Sendungen auf Twitch oder auf YouTube angucken von Leuten, die selber gerade Anfang, Mitte 20 sind. Das heißt, im Prinzip muss die Szene ein bisschen aufpassen, dass wir nicht plötzlich zwei Szenen haben, nämlich die Szene, die wir jetzt alle kennen, also vor allem du und ich, die wir schon seit Jahren schon kennen, und eine neue Szene, die mit dieser Szene überhaupt nichts zu tun hat und die irgendwie ganz, ganz andere Schwerpunkte setzt. Also für die Leute, die irgendwie kreative Arbeit machen, die 30, 40 oder 50 oder noch älter sind, altersmäßig ganz, ganz, ganz weit weg sind und auch von, sagen wir mal, dem Verständnis der Szene und vom Nerdtum und von Pen und Paper ganz weit weg sind, die vielleicht das Wort Pen und Paper gar nicht kennen, aber die in die spielen.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Lasst uns noch so ein bisschen menscheln. Ihr seid ja nun wirklich super aktiv, ne? Redcon, Dreieckcon, Bucon, Tafelrunde, alles drumherum. Wo holt ihr denn die Zeit und vor allen Dingen auch die Motivation her? Weil es klingt ja wirklich so für mich als Außenstehenden, dass ihr quasi euer ganzes Leben diesen Conventions verschrieben habt.
Ja, ich glaube, das ist es manchmal auch ein bisschen. Also ein bisschen Masochismus gehört da schon dazu. Aber es bringt einem ja auch viel. Also man zieht ja auch viel raus. Aber es ist halt wirklich so. Also es fehlt einfach viel freie Zeit für andere Dinge. Und ich sage manchmal so schön, damit andere Menschen mehr Pen and Paper spielen können, spielen wir einfach ein bisschen weniger Pen and Paper. Weil unsere eigenen Runden liegen halt einfach auch über Monate brach, weil einfach gar keine Zeit dafür ist, sich zu treffen, das vorzubereiten oder sich 6-8 Stunden am Wochenende dafür hinzusetzen. Und ja, dann müssen halt auch immer mal wieder kreative Lösungen her, dass man halt irgendwie von unterwegs aus versucht, Mails zu bearbeiten oder ja, dass wir einfach parallel viel zusammenarbeiten und jeder an seinen Sachen versucht, weiterzukommen. Und dass wir versuchen, eben unser Team auch besser aufzustellen und dort weiterzumachen und das auch ein bisschen, manche Aufgaben auch so ein bisschen an die Next Gen abzugeben, weiterzugeben, sich breiter aufzubauen. Aber es ist schon manchmal echt ein bisschen viel. Kann man nicht leugnen.
Also man kann vielleicht ergänzen, es gibt jetzt eigentlich keine Zeit, wo man nicht in irgendeiner dieser von dir angesprochenen organisatorischen Tätigkeiten involviert ist. Also dass man sagt, man hat jetzt 3, 4, 5 Monate irgendwie nichts zu tun, sondern kann sich dann komplett auf sozusagen das Nicht-Nerd-Life konzentrieren. Die Zeit gibt's nicht.
Jetzt vielleicht so ein bisschen. Also gerade so die Zeit nach dem Dreieckcon, Ende des Jahres, Weihnachten, da kann man vielleicht mal so ein bisschen ausspannen. Aber wir sind ein gemeinsamer Haushalt. Dreieckcon gehört mit dazu, so ein bisschen mein Adoptivkind. Also es ist einfach immer irgendwie Thema, also oder eins von den genannten Themen schwingt irgendwie immer mal mit und ständig hat man eine Idee und redet drüber, also es schläft eigentlich nie.
Also im Prinzip ist so, wie Laura gesagt hat, du musst daraus echt Energie ziehen können, weil sonst wäre es nicht machbar, weil einfach der zeitliche und der arbeitstechnische Aufwand so riesengroß ist, dass du aus dieser Tätigkeit einfach positive Energie ziehen musst, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und das gilt auch für das ganze Team, muss man wirklich sagen, also dadurch, dass wir eine Kernorga haben, die ja letztendlich mit Leib und Seele dabei ist und da viel Zeit und Arbeit investiert, weil du hast ja so viele Teilbereiche, ob das jetzt der Discord-Server ist, den wir immer noch haben, ob das jetzt Conservice ist, was wie gesagt der Kai programmiert hat die ganzen letzten Jahre hinweg, die frühe Rundenverwaltung, oder so viele Teilbereiche, die inzwischen so für sich schon so groß geworden sind, dass du teilweise auch Unterteams hast. Also es ist von Wie fast wie eine Firma, ohne dafür, dass du Geld bekommst. Ja.
Und nur so funktioniert es auch. Also als ich 2017, 2018 mit in die Orga gekommen bin, war ich, also nicht, dass ich irgendwie Erfahrungen mitgebracht hätte, aber ich war schon ein bisschen entsetzt, als ich mitbekommen habe, ah, okay, es sind irgendwie 3 Leute in der Hauptorga und der eine redet mit der einen und die dann mit ihm und ich kriege dann vielleicht mal hier eine Info und dann geht die Telefonkette weiter. Da war noch nichts mit Discord oder wöchentlich Meetings oder Protokolle schreiben. Und das kam halt jetzt alles so mit der Zeit und jetzt auch, wo jüngere Leute mit ins Team dazugekommen sind. Und jetzt verteilt sich das peu à peu auch auf mehr Fultern. Und jetzt haben wir endlich seit ein paar Jahren, finde ich, ein wirklich gut aufgestelltes, vitales Orga-Team.
Aber ich glaube auch, dass die Pandemie mit Discord, also sprich, es gab ja keine Präsenz-Conventions mehr. Und plötzlich war alles digital und es gab dann die Online-Conventions und ich glaube, das hat zumindest der Szene einen gewissen Digitalisierungsschub gegeben, sodass für viele, unabhängig davon, wie viel sie jetzt noch Discord nutzen, so Faktoren wie Discord gar nicht mehr wegzudenken sind.
Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten in eurer Organisation der nächsten Convention und danke euch deswegen ganz, ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet. Und die HörerInnen können euch auch danken, indem sie im Podcast 5 Sterne bei Apple und bei iTunes geben, Kommentare schreiben und so weiter. So ein bisschen emotionale Erpressung muss auch sein. Ich danke euch jedenfalls und wir sehen uns spätestens auf der nächsten Convention.
Danke, dass wir da sein durften. Hat Spaß gemacht.
Danke.